Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Gäste von nah und fern, herzlich willkommen. Lasst uns Zeit nehmen für das Wort Gottes, uns gemeinsam inspirieren zu lassen. Vielen Dank für die einleitenden Gedanken auch zu dem Thema. Ich sehe was du nicht siehst. Dieses Spiel, das Kinder sehr gerne spielen. Irgendwie als Erwachsener habe ich damit aufgehört. Aber vor ein paar wenigen Jahren, da war mein Neffe, der jetzt, ich glaube, 8 ist, weiß ich noch nicht mal, beschämend. Als er noch kleiner war, da habe ich mal mit ihm dieses Spiel gespielt. Im Wohnzimmer sitzend bei meiner Schwester so, ne? Und ich sehe was du nicht siehst. Und ich war dran und dann hatte ich mir was ausgespäht, das weiter oben lag, so das irgendein Gegenstand auf dem Schrank da oben im Wohnzimmer. Und dann hat der Kleine angefangen zu raten, der halt so ein Stöpsel halt ist oder war damals. Und er rät und er hat es nicht erraten. Und dann musste ich irgendwann das auflösen und dann habe ich dahin gezeigt und er meinte, oh, das kann ich ja gar nicht sehen. Dann musste ich ihn so hochheben und dann hat er es erst gesehen. Ne? Und dann saß ich so da und habe mir gedacht, Mensch, schau, was unterschiedliche Perspektiven anstellen mit einem im gleichen Raum sitzend. Der eine sieht es und der andere nicht. Und nur weil er vielleicht ein Kopf größer ist oder weil er anders schaut, anders hinschaut als der andere. Markus, auch danke für deine einleitenden Worte. Ja, wir feiern heute das Abendmahl und ich freue mich drum, das Mahl des Herrn gemeinsam zu feiern. Jesus selbst hat damals seine Jünger eingeladen und hat ein Fest organisiert. Er hat eingeladen und nicht nur damals, sondern er lädt auch heute ein, ihm zu begegnen, ihm zu gedenken, was er Großes für uns getan hat, was er errungen hat für uns. Diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat, der etwas ganz Neues darstellte. Ja, es gab einen vorherigen Bund, aber dieser war und hatte eine ganz neue Dimension. Und er sagt, ich möchte diesen Bund mit euch schließen und dieser Bund, das bin ich selbst, mein Fleisch und mein Blut, das ich für euch hingebe, was für eine Dimension, aber ich binde euch an mich und ich will das tun und deswegen muss ich jetzt ans Kreuz gehen demnächst. Und dieser Bund, der ist für euch nützlich, damit ihr in eurem Leben Gewissheit habt, Heilsgewissheit. Dass ihr wisst, dass ihr nicht verloren seid, sondern dass ihr durch mich Gewissheit habt und Stärke erlangt. Und direkt vor diesem Passamahl, wie es in der Bibel steht, zum Ende seines Dienstes auf Erden, nachdem er über Jahre hinweg mit seinen Jüngern zusammen gewesen ist und vieles erzählt hatte, da war es ihm eine Herzensangelegenheit, über die sogenannte Endzeit zu sprechen. Und daher finden sich auch in den Evangelien über einige Passagen eben die sogenannten Endzeitreden Jesu. Und anscheinend waren sie ihm wichtig, diese Reden. Und man darf sich die Frage stellen, warum erwähnte er diese Endzeit? Warum eröffnete er ihnen, den Zuhörern damals, aber auch uns heute, weil wir davon lesen können, warum eröffnete er uns einen Blick dahingehend, was am Ende der Zeit, kurz vor seiner Wiederkunft, was da passieren wird? Warum tut er das? Denn wenn man hineinliest, und jetzt dürft ihr, wenn ihr Lust habt, und ich lade immer gerne dazu ein, mal die Bibel aufzuschlagen, wenn wir hineingucken, zum Beispiel in Lukas 21, ins Lukas-Evangelium, wenn wir da hineinschauen und lesen, was er beschreibt, wie es zu dieser Zeit aussehen wird, dann kann einem Angst und Bange werden. Schlagt mal auf, Lukas 21. Dann spricht er im Vers 8, dass Menschen kommen werden, die sich ausgeben werden als meine Person. Sie werden Menschen verführen. Und dann Vers 9, und Kriege und Empörungen werden kommen. Und wenn ihr das erlebt, dann erschreckt nicht. denn dies muss geschehen. Es werden Nationen sich erheben gegen Nationen und Könige gegen andere Königreiche. Und es werden Erdbeben geben, Vers 11. Und in verschiedenen Orten wird es Hungernöte geben und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen im Himmel wird es geben. Und dann spricht er weiter davon, dass er diejenigen stärken wird, die in Bedrängnis geraten aufgrund seines Namens. Und dann spricht er wieder von Judäa und von der Flucht, wenn diese Zeit kommt, ab Vers 20, 21. Vers 23, wehe aber den Schwangeren und den Stillen, denn in jenen Tagen, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter allen Nationen. Und sie werden zertreten werden von den Nationen, wird Jerusalem in Zeiten, die sich erfüllen müssen. Und Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit mit brausenden und wogenden Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Was für ein Text. Wenn wir genau hingucken in diese Endzeitrede hinein, dann sehen wir, dass sich mindestens zwei Zeiten in seiner Rede überschneiden. Einmal haben wir, und Jesus springt anscheinend förmlich hin und her zwischen diesen Zeiten. Einmal haben wir die Zeiten, von denen Jesus spricht, die unmittelbar passieren wird noch in Jerusalem nach Jesu Zeit. Ein Indiz dafür ist auch die Tempelzerstörung, und was mit den Juden unmittelbar nach seiner Himmelfahrt passieren wird. Mal kurze Frage an die Technik. Ist das Rauschen, kommt das von mir, wenn ich so rede? Ansonsten einfach ausmachen und es dann anmachen, wenn es störend ist. Das ist die eine Zeit, die ihr da hineinschmelzen lässt förmlich. Aber es sind ja die Endzeitreden. Und dann redet er über Dinge, die noch nicht gekommen sind, die noch kommen werden, eben dann, unmittelbar wie die Wehen in einer Geburt, bevor er wiederkommt. Also die Zeit vor seiner Wiederkunft. Und was hier deutlich wird und was für uns eine Botschaft darstellt, wenn wir das erkennen, ist, dass in Jesu Reden Zeit sehr relativ ist und dass Endzeit eigentlich schon immer ist, beginnend mit seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Ist für Jesus irgendwie diese ganze Zeitspanne von jetzt über 2000 Jahre Endzeit. Mit anderen Worten, immer wenn Menschen eben in Bedrängnis sind, immer wenn sie um ihr Leben fürchten müssen, dann ist ihre Endzeit da. Und in diese Zeit spricht Jesus hinein. Deswegen spricht er diese Worte und gibt sie preis. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Beispiel der Auslegung des Buches Daniel und der Offenbarung, in dem wir Adventisten ja sehr stark sind und da Erkenntnisse von Gott bekommen haben, die sonst kein anderer bis jetzt bekommen hat. Aber wie war das mit diesen Erkenntnissen und mit dieser Auslegung über Daniel und der Offenbarung zu Zeiten des Dritten Reiches? Wie naiv waren wir eigentlich zu meinen und nicht mutig genug, auszulegen in die Zeit hinein, in der wir leben? Den Text auszulegen, unmittelbar und nicht klassisch und mit dem Finger auf Rom zeigend und sagen, angeblich sitzt das Tier in Rom aus der Offenbarung, dort befindet er sich. Denn das Tier, das ein Bild für das bewusste Böse dasteht, also etwas, das sich gegen Gott auflehnt und die Menschen in das Verderben stürzt. Das Tier war zu dieser Zeit, saß nicht in Rom, sondern vielmehr saß es in Berlin. Dort war es zu finden. Und dahingehend hätten wir reagieren müssen. Wir hätten dahingegen uns gegen das Regime stellen sollen und als Kirche unseren Mund aufmachen. Und auch hätte es unser Leben gekostet, als klein beizugeben und den Kopf einzuziehen
und die Offenbarung auszulegen und nach Rom zu zeigen. Aber jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Zurück zum Text. Was Jesus hier macht, ist, dass er sehr explizit aufzeigt, wohin sich die Welt entwickeln wird. Es gibt ja diese Bewegung bei uns Menschen, dass wir wirklich glauben, und spätestens seit der Aufklärungszeit, seit der technischen Revolution, wie auch immer, glauben wir Menschen ja oftmals, dass wir die Welt zum Besseren führen werden. Und dass wir die Anstrengungen haben, dies zu tun, ist ja auch gut. Bloß den Glauben zu verfallen, dem Irrglauben, dass wir das goldene Zeitalter und das tausendjährige Reich selbst eröffnen werden, weil wir alle Krankheiten heilen werden und den Weltfrieden herbeiführen werden. Das ist ein Glaube, dem wir schon so oft unterlegen waren. Jesus erzählt hier explizit, wie die Welt sich entwickeln wird, und sie sieht ganz anders aus. Sie sieht furchterregend aus. Es scheint, als ob alles ins Wanken gerät und man nur mit Angst und Schrecken dem entgegentreten kann. In eine Zeit, in der man nicht wirklich gerne leben möchte. Und Angst, ja, Angst war ein Mittel, und ich sage bewusst war, vielleicht sogar manchmal auch noch ist, dass wir in unserer religiösen Vergangenheit als Kirche leider oft als Mittel genutzt haben. Angst. Und zwar wofür? Um Menschen für die liebevolle Botschaft des Evangeliums zu gewinnen. Was für ein Widerspruch in sich. Meines Erachtens nach, was wir da getan haben, ein fatales und zerstörerisches Mittel, das in der Kirche so nichts zu suchen hat, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ich weiß, ich bin so aufgewachsen. In meiner Kindheit haben meine Eltern mir erzählt, wenn dann die Endzeit jetzt bald anbricht und wir fliehen werden müssen. Und ich als Kind, ich habe das gehört und hatte Angst. Was wird da kommen? Und sie beziehen sich auf diese Texte der Endzeitreden Jesu und entwickeln so ein Gefühl. Und nicht nur bei uns Kindern, sondern so haben sie auch gepredigt und es verlautbart in die Welt hinaus. Doch ich freue mich, dass wir aus dieser Zeit herausgewachsen sind. Danke Gott für Weisheit, die du uns schenkst, und dass wir bereit sind, diese Erkenntnis auch umzusetzen, und dass wir bereit sind, dass wir uns weiterentwickeln und nicht an Alten festhalten, was überholt ist. Denn was Jesus hier tut, in dieser Endzeitrede ist, er möchte uns nicht Angst machen. Ja, er beschreibt eine Situation, die Angst machen kann, aber er erwähnt sie nicht, um uns Angst zu machen. Sein Ziel ist ein ganz anderes. Hier eine Überlegung von mir. Was wäre denn gewesen, wenn diese Endzeiten anbrächen, aber Jesus damals geschwiegen hätte und nichts davon erzählt hätte? Wie wäre und wie würde es uns ergehen, wenn wir in dieser Endzeit leben und nicht wüssten, weil Jesus geschwiegen hätte, wie damit umzugehen ist, mit diesen Situationen? Welche Reaktion hätte es bei uns ausgelöst? Resignation? Hätten wir uns verschlossen? Hätten wir Angst? Wären wir entmutigt? Würden wir eher sagen, wir sehen nichts, wir hören nichts und wir können auch nichts sagen, denn wir wissen nichts. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich jetzt bitte mal an die Wand projiziert bekomme. In der Zwischenzeit versuche ich nochmal hier ein bisschen rumzumachen an dem Ding. Hier ein Bild, das mal aufgenommen wurde im Urlaub, in dem ich gewesen bin. Und hier ein Bild, das es ein Stück weit veranschaulichen soll, was ich meine. Wären wir dann nicht wie diese drei oder in dem Fall auch vier Affen, die nichts wissen, die sagen, ich verschließe lieber meine Augen oder ich halte meine Hände vor den Ohren und ich weiß auch nicht, was ich zu sagen habe, deswegen schweige ich lieber, denn eigentlich bin ich ein Affe und weiß nichts. Jesus spricht über diese Endzeit, damit eben das, was wir gerade gesehen haben, nicht geschieht. Er will nicht, dass wir resignieren. Er will nicht, dass wir unsere Augen verschließen in solchen Zeiten und dass wir uns zurückziehen. Er will genau das Gegenteil. Und genau deshalb spricht er so Worte mitten in diesen Text verstreut hinein. Zum Beispiel Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Oder Vers 19. Gewinnt euer Leben, indem ihr durchhaltet. Und dann auch so der Predigttext von heute, Vers 28. Wenn das alles geschieht, dann blickt auf. Blickt auf und erhebt eure Häupter empor. Was Jesus hier machen möchte, ist, er möchte uns zeigen, wie, was für eine Zeit kommt, aber er möchte uns das aufzeigen, um uns Mut zu machen. Dann sagt er, wenn ihr das erlebt, dann streckt euch und baut euch auf und erhebt euren Kopf empor. Denn euer Erlöser naht, eure Erlösung naht. Mutmachende Worte. Er will uns Mut machen und nicht Angst machen. Und dann saß ich so da, als ich die Predigt ausgearbeitet habe und mir über dieses Thema Gedanken gemacht habe und habe mich gefragt, alles klar, Jesus, du willst uns Mut machen. Und ich freue mich zu lesen, dass du uns nicht Angst machen möchtest, sondern Mut machen möchtest. Aber wie? Woher bekomme ich denn Mut? Was bedarf es in meinem Leben, damit ich mutig bin in solchen Situationen und nicht in Angst und Schrecken verfalle? Was brauche ich? Wovon soll mein Leben geprägt sein? Welche Grundhaltung, welches Grundmuster, welcher Lebensstil sollte mein Leben prägen? Um nicht wie ein Affe da zu hocken und Angst zu bekommen. Konrad Kurzbold war im 10. Jahrhundert hier in Deutschland Graf des, Achtung, Unteren Niederlahngaus. Sagt jemandem das was? Unterer Niederlahngaus. Irgendeine Hand? Nicht. Okay. So viel kann ich sagen, das ist die Gegend des heutigen Limburgs. Und Limburg ist es ein bisschen nordwestlich in der Nähe von Frankfurt am Main. Man sagt ihm nach, diesem Konrad Kurzbold, diesem Grafen, man sagt ihm nach, er war ein sehr gläubiger und tapferer Graf hier in diesem Gebiet. Ein tapferer Graf, aber auch ein Kämpfer. Zitat, Legenden behaupten, er habe trotz seines kleinen Wuchses als neuer David einen riesigen prahlerischen Slaven erschlagen. Lese ich natürlich nicht so gern. Und habe in einer anderen Gelegenheit, als Kurzbold mit König Otto dem I. unterwegs gewesen sei, einen angreifenden Löwen getötet, ehe der König überhaupt sein Schwert gezogen hatte. So ein tapferer Graf war dieser Graf, dieser Kurzbold. Wie heißt er? Konrad Kurzbold. So sehr habe ich mich damit nicht beschäftigt. Aber wieso erzähle ich euch das? Auch die Größten sterben eines Tages. Und so wurde er im Limburger Dom bestattet und sein Grab kann man heute noch in diesem Dom betrachten. Ich erzähle euch diese Geschichte aus folgendem Grund. Interessanterweise wird seine Grabplatte, dass er ein Grabtisch ist, von 4 Säulen getragen. An 3 dieser Säulen stehen Gestalten, die Mönche darstellen. Und jeder von diesen Mönchen trägt eine Botschaft mit sich. Und ich fand es interessant, ich zeige euch gleich das Bild, dass er das so aus, zu seinen Lebzeiten so auserwählt hat. Denn die Botschaft dahinter ist ja die, dadurch, dass seine Grabplatte getragen wird von eben diesen 3 Gestalten, zeugt davon, dass die Botschaft, die sie mit repräsentieren, die sie mitgeben, dass es Botschaften waren, die für sein Leben Grundpfeiler waren, Grundfesten, worauf er aufgebaut hat. Hier das Bild. Für den, der es schlecht zu erkennen ist, wir haben diese drei Mönche.
Der erste schlägt die Bibel auf und liest.
Hier die erste Botschaft, die er der Nachwelt mitgeben möchte. Lest die Bibel. Lest sie. Schaut hinein in das Wort Gottes. Am besten täglich, immer wieder. Denn es ist die Kraftquelle eben für euer geistliches Leben. Auf dem zweiten sehen wir diesen Mönch mit dieser zweiten Botschaft, der da sagt, trage Gott an deinem Herzen. Trage Gott an deinem Herzen und bekenne. Und alles, was du tust, tu es vom Herzen aus, denn Gott ist da, den du in deinem Herzen trägst. Sei ihm eng verbunden. Als ob es miteinander aufbaut. Und die dritte Botschaft, die der dritte Mönch innehält, ist, und wenn du die ersten beiden Dinge hast, dann drehe auch die Bibel um hin zu den anderen und verkünde. Erzähle auch den anderen Menschen diese heilsbringende Botschaft. Erzähle anderen Menschen von dem, woher du deine Kraft schöpfst, damit auch sie diese Kraft und ihre Hoffnung aus eben diesem lebendigen Wort Gottes schöpfen können. Und eben darauf, und deswegen habe ich diese Geschichte hier mit einpflegen lassen, und genau eben darauf sollte unser Leben gründen, auf diesen drei Mönchen. Das sollte unser Lebensstil sein. Unser Lebensmittelpunkt sollten diese drei Punkte sein. Denn wir von uns aus selbst sind nicht mehr als Affen. Und lass mich das einfach mal so in den Raum hineingesagt haben. Doch durch ihn, wenn wir an seiner Quelle uns befinden, und wenn wir uns täglich ihm wieder weihen und sein Wort aufschlagen, durch ihn, durch sein Wort, durch die tägliche Verbindung mit dem Geist Gottes, durch die Nähe, die ich dadurch habe und er in meinem Herzen ist, dadurch werden wir zu Weisen, die erneuert werden und gestärkt durchs Leben gehen, die anders durchs Leben gehen, eben auch zu Zeiten wie zu einer Endzeit, wo alles scheinbar um dich herum die Balance verliert. Und genau deshalb, genau aus diesem Grund schenkt Jesus uns diese ermutigenden Worte. Und wenn ich von der Endzeit spreche, dann behaupte ich, sie ist schon jetzt. Auch wenn es uns scheinbar gut gehen sollte, ist diese Zeit schon jetzt. Und vielleicht, ganz persönlich gesprochen, scheint dein Leben vielleicht momentan und gleicht sie eher der Endzeit als dem Paradies auf Erden. Und wenn das so ist, dann spricht diese Worte Jesus, spricht diese Worte zu uns, zu dir und zu mir. Das sind diese Worte, die er zu uns spricht, eben um uns Mut zu machen, die er uns mitgegeben hat, uns anvertraut hat. Das ist die Antwort auf die Frage, warum spricht denn Jesus von dieser Endzeit? Er vertraut uns dies an, diese mutmachenden Worte. Und er sagt, habt keine Angst in eurem Leben, sondern erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles seht. Und ihr müsst keine Angst haben, weil schaut her, ihr erlebt vielleicht diese Krisen in eurem Leben, ihr erlebt vielleicht auch, dass die Welt ins Schwanken gerät. Ihr braucht die Angst nicht zu haben, denn habe ich es denn nicht vorhergesagt? Habe ich es nicht vorhergesagt und erkennt ihr dadurch, dass ich alles, selbst die Zeit und die Welt in meinen Händen halte? Den Lauf der Dinge in meinen Händen halte. Ihr Lieben, meines Erachtens nach ist das erbauendes und mutmachendes Evangelium. Und da ist von Angst nichts zu spüren. Und es beinhaltet eben diese Botschaft, dass wir die Haltung der erhobenen Häupter, und wenn wir so dastehen, dass wir dadurch Botschafter sind. Botschafter Jesu hier auf Erden. Denn wenn es Menschen gibt in unserem Umfeld, Menschen, die du kennst, Menschen, die dich sehen und Menschen, die aufgrund dessen, was sie erleben, aufgrund dessen, was sie beobachten, ja, wenn sie dann verzagen und Angst bekommen und sie eher ihre Köpfe senken und weil sie eben Angst haben, eher sich fragen, was passiert hier, was passiert mit dieser Welt, versuchen wir nicht das Beste und es wird immer katastrophaler und er dann zu dir rüberschaut, jemand, der im Wort seine Stärke findet, jemand, der mit Jesus, in Jesus verankert ist und jemand, der dann dasteht und mit erhobenem Haupt ihm dasteht und Richtung Himmel guckt und eben nicht so dasteht und Angst hat, weil er weiß, dass sein Retter und sein Erlöser naht. Und wenn er dich dann sieht, dann wird er automatisch dich fragen, warum hast du nicht Angst? Und er wird dich ansprechen. Und dann kannst du bezeugen und sagen, ich sag dir, wieso ich keine Angst habe. Ich sag dir, wieso ich mit dem erhobenen Haupte dastehe, weil mein Erlöser naht. Und mein Erlöser kann auch deiner sein und wir dürfen das Evangelium verkünden. Und somit ist diese Botschaft für uns und sie ist für unsere Mitmenschen da. Die Botschaft, die da lautet, Christus, ihr Lieben, Christus ist Sieger und deswegen predige ich auch heute darüber, weil wir heute das Abendmahl feiern, weil wir heute ihn feiern, weil wir heute ihm gedenken wollen, weil er ans Kreuz gegangen ist für uns und sein Blut vergossen hat und sein Körper gebrochen hat. Deswegen ist Christus Sieger. Und er hat es vorausgesagt, dass er wiederkommen wird und dass wir keine Angst haben brauchen. Und er sagt, habt keine Angst und verzagt nicht. Haltet fest und bleibt standhaft und erhebt eure Häupter. Warum? Sagt Jesus, weil euer Erlöser naht. Amen.